ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Meiner Meinung nach. Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich kann in einer Sekunde mich mit jemandem anschreien, in der nächsten Sekunde jemandem verzeihen und umarmen, sagen, es ist Liebe und das ist für mich damit auch gegessen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Bei meinem heutigen Gast handelt es sich um diese Person.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es gibt wohl mehrere Wege, um als Schauspielerin oder Schauspieler in Erinnerung zu bleiben. Interessante Rollen und gute Drehbücher helfen dabei natürlich enorm. Aber die Darstellenden selbst müssen noch etwas Besonderes mitbringen. Das kann eine Wandelbarkeit sein, die bis zur Unkenntlichkeit der spielenden Person geht. Es kann aber auch eine Eindrücklichkeit sein, die man nicht vergisst und sofort wiedererkennt. Diese Person habe ich schon mal gesehen. Ich erinnere mich genau. Aaron Alteras ist so ein Schauspieler, dessen bisherige Einsätze in Serien wie Unorthodox oder Deutsches Haus oder dem Film Mario einen bleibenden Eindruck hinterließen. Aaron kam 1995 als Sohn der Schauspielerin Adriana Alteras zur Welt. Auch sein Bruder Lenny arbeitet vor der Kamera und gemeinsam durften sie sich neulich mit dem Rest der Crew in Cannes als beste deutsche Serie feiern lassen. Die Auszeichnung ging an Die Zweiflers. Glückwunsch!
Ja, herzlich willkommen, lieber Aaron. Lernen wir uns endlich mal kennen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Deine Mutter kenne ich schon länger.
Und
weil, ja, und für mich ist es ein, guck mal, bei dir klebt irgendwas unter der Sohle. Was ist das?
Das ist, oh wow.
Weißt du, wie das aussieht? Das ist keine Telefonnummer. Das sieht aus wie so ein Spruch von so einem Glückskeks.
Richtig, ja.
Was könnte denn da jetzt stehen? Das musst du improvisieren.
Geh deinen Weg, denn erst gut. Oh. 0382063398.
Steht das wirklich? Okay, ja. Und ich habe dir eben schon gesagt, du wirkst durch deine Arbeit gerade in den letzten, ich weiß gar nicht so, 7 Jahren habe ich dich vermehrt wahrgenommen. Aber es gibt nicht so viele Interviews und ich habe dich auch gar nicht in so vielen Podcasts gesehen. Ich konnte dann jetzt nicht viel recherchieren. Das wird so ein bisschen so ein Blindflug, bei dem du mir helfen musst. Aber du hast mir schon signalisiert, dass es da kein Problem geben wird, dass du dich sehr gerne unterhältst.
Wer mich kennt, weiß, ich rede viel und ja? Ich rede laut und ich rede lange. Und das ist dafür, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anlass.
Gut, bin gespannt. Um dich ein bisschen besser einschätzen zu können, gleich am Anfang, es kann sich natürlich alles noch revidieren. Wenn du einen Film über dich selbst drehen würdest, wenn du dich selbst karikieren würdest, du würdest eine Karikatur deiner selbst darstellen. Was für eine Figur würden wir da zusehen, wie sie durch den Tag kommt?
Also ich würde natürlich, wenn er noch leben würde, versuchen, Peter Sellers zu kriegen, ja. um mich zu spielen. Und wir würden jemandem dabei zusehen, wie er sich versucht, einen halben Tag lang anzuziehen und an den alltäglichen Dingen
scheitert.
Richtig.
Weil er nicht die 2 Socken findet, die zusammengehören.
Dafür müsste man sie haben, aber...
Wo sind sie?
Ja, das fragen uns alle. Ich habe letztens alle meine Socken rausgeworfen in dem Versuch, sozusagen dadurch einen Kahlschlag zu machen, um...
Ob sie nachwachsen und dann als Paar vielleicht, aber es hat nicht
funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das Problem ist, dafür müsste man ja dann in der Neukaufung der nächsten Socken ja auch die gleichen kaufen und dann fängt das Problem von vorne an.
Aber das ist tatsächlich gar nicht die schlechteste Idee, glaube ich.
Alle rauswerfen Marke. Und dann immer einmal die gleiche Socke kaufen, aber das so...
So lebst du nicht. Schafft so, wer schafft das? Ja. Aber die Frage ist, warum... Bei aller Individualität und gerade auch in Berlin könnte es ja zum Beispiel der letzte Schrei sein, dass man sich unterschiedliche, hast du unterschiedliche Socken an?
Ich finde, die sind nah genug beieinander.
Sie sind, wollte ich gerade sagen, es fällt mir nicht auf. Ja. Wenn jetzt da du sagst, sie sind beide schwarz, fast schwarz, sie haben da...
Irgendwas ist da drauf, ja.
So, Aaron, da wir uns jetzt gerade erst kennenlernen, habe ich mir ein paar fancy Fragen ausgedacht. Und damit ich und damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mal sehen, wie du bist, wie du tickst.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich drauf. Warst du schon mal im Tierheim?
Ich war noch nie im Tierheim. Und ich glaube nicht, dass ich das aushalten könnte, weil ich habe ein sehr großes Herz für Tiere. Ich bin ein Hund. Es würde mir das Herz brechen, glaube ich.
Kleine Wohnung am Meer oder Haus in den Bergen?
Boah, es kommen gleich die existenziellen Banger. Haus in Bergen. Ich glaube, es ist die Luft so gut und ich denke da so an so ein Thomas Mann-Ding, weißt du, so gut atmen und so ein Konservatorium.
Und ich denke gerade, hätte ich Haus am Meer gesagt.
Ja, hast du ja. Auch ja.
Na klar, alles klar.
Gut. Das ist eine Fangfrage.
Gibt es einen Platz, an dem du am liebsten telefonierst?
Nee, ich telefoniere sehr, sehr ungern. Ich habe mein Handy immer auf nicht stören, weil ich immer Angst habe, dass irgendjemand irgendwas von mir, weil nie jemand ruft jemand an und sagt, hey, ich liebe dich. Sondern Leute haben immer eine Frage oder wollen irgendwas, also das ist meine Neurose. Aber ich bin so ein, ich tigere beim Telefonieren, ich habe relativ langen Flur in meiner Wohnung, das heißt, ich gehe auf und ab. Ich muss laufen beim Telefonieren, ich kann nicht still sitzen.
Und wenn du Nachrichten schreibst, schreibst du eine Nachricht pro Satz?
Ja.
Schreibst du...
Ja.
Und das könnte dann auch sein, dass du 8 Nachrichten hintereinander schreibst.
34, ja.
Horror, I don't understand. Gut, okay, gut.
Naja, ich will, der Redefluss soll nicht unterbrochen werden. Ich möchte den Leuten sozusagen, sollen dranbleiben.
Ich würde gerne mal wissen, wie viele Dinge nicht funktioniert haben, weil die Leute auf der anderen Seite gedacht haben, sag mal, Alter, was, und den Klingelton, die Benachrichtigung, Beziehungen. Ruhig gestellt, stillgestellt, stumm gestellt. Gut. Reizt du Fristen aus?
Oh ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin nicht stolz drauf. Ich finde, das ist kein besonders attraktiver oder eine Tugend, auf die man so stolz sein sollte. Aber ja, ich kann sehr gut unter Druck arbeiten. Und noch besser kann ich arbeiten, wenn der Druck weg ist, wenn die Frist schon verpasst ist.
Also überziehst du Fristen auch?
Ja, ich überziehe Fristen, ja.
Und bockst du dich dann selbst raus?
Finanzamt, Mitte Tiergarten.
Die freuen sich, da musst du ja zahlen. Musst du einfach ein bisschen mehr zahlen. Kannst du dich gut von Gegenständen trennen, wenn die Zeit vorbei ist?
Ich bin nicht nachtragend, aber mir tut es sehr, sehr weh, wenn etwas, was ich liebe, mir verloren geht. Ja. Also ich bin kein Hoarder. Ich sammle jetzt keine Sachen zu Hause und verliere auch regelmäßig meine Klamotten und so, aber...
Du verlierst regelmäßig deine Klamotten?
Ja, mal hier so irgendwie ein T-Shirt, was man liebt, oder so, das kann eben schon passieren. Aber das ist sehr schade, weil man sich von einem Teil seines Lebens trennen muss, auch wenn es nur ein Objekt ist. Aber es ist ja, was man dem Objekt zuschreibt. Es tut weh. Macht keinen Spaß.
Gut, dann wollen wir von diesen schmerzlichen Fragen, die ich dir hier gerade stelle, das wollen wir mal kurz... wir kommen in so ein ganz normales Interview jetzt zurück, ja, in so ganz normale Situationen. Mhm. Kein Schmerz mehr.
Okay.
Gut. Aber wir fangen an mit dem Song, den du auch auf Platz 1 deiner Liste gesetzt hast. He.
J. Poe, ja. Er ist aus London. Ist ein sehr, sehr faszinierender Musiker, weil der hat vor ungefähr 10 Jahren ein Album gemacht, was mega bahnbrechend war, was durch so geleakte Songs sozusagen sehr bekannt geworden ist. Und dann hat er an seinem Debütalbum gearbeitet und es wurde vorher im Internet geleakt. Bevor es gemixt war, bevor es fertig war, und ich kann das nachvollziehen, das muss mit das Schlimmste sein, was es gibt, wenn du sozusagen an deinem Lebenswerk irgendwie arbeitest und irgendjemand stellt es ins Internet, irgendwie ist es, und du bist auch noch nicht fertig. Und er ist 10 Jahre von der Bildfläche verschwunden und hat letztes Jahr Teile der Songs überarbeitet und hat dann Coachella gespielt und ich war bei einem Konzert in Berlin. Aber dieser Song ist eins meiner absoluten Lieblingslieder und ich hoffe, dass das mein Hochzeitslied wird.
Der Schauspieler Aaron Alteraz ist heute hier zu Gast und dieses Lied hier wird mutmaßlich auf deiner Hochzeit gespielt, weil du was darin hörst oder was damit verbindest?
Es rührt mich mega. Ich habe natürlich viele persönliche Gründe noch. Es verbindet mich sehr mit den anderen Menschen. Und es ist ein wunderschönes Lied. Es ist eine Liebeserklärung an jemanden. Es ist eines der wenigen Lieder, dass, wenn es irgendwo zufällig in meiner Musik ankommt, dass ich nie weitermachen würde, dass ich immer hören würde. Ich bin jedes Mal gerührt, ich muss jedes Mal versweinen, wenn ich es höre. Und das ist krass. Es entwickelt sich mega extrem, der Song. Und ich habe immer dieses Bild davon, wie ich meine ersten Hochzeitstanz dazu hoffentlich habe. Und es ist ein schönes Bild.
Es ist viel zu früh, das zu fragen. Du wirst mich auflaufen lassen, zu Recht. Warum ist Heiraten für dich wichtig?
Because I like a big party. Also ich finde, Ehe als solches, als Konzept jetzt erstmal fast banal im Vergleich dazu, was ich davon erwarte, sondern ich erwarte einfach, ich finde die Idee eines Festes und jemanden, die Liebe mit jemandem zu feiern, sehr schön, mit all seinen Freunden. Ob man jetzt heiratet oder nicht, ist erstmal hanebüchen, aber die Hochzeit ist geil.
Hast du schon viele Hochzeiten besucht?
Ja, also es häuft sich gerade. Also ich werde nächstes Jahr 30 und das ist und mein Freundeskreis ist drüber und drunter und so ein bisschen und die Schlagzeilen nimmt erschreckend zu, ja.
Ja, ich finde, ja, es ist interessant. Ich finde es auch interessant, dass so wenig Scheidungen gefeiert werden, weil manchmal ist ja, naja. Let's face it. Das ist wirklich so, jetzt da ich dich höre als jemand, der wirklich sehr jung ist und sagt, okay, bei mir heiraten aber gerade alle und ich will auch heiraten und es für mich so fern ist, diese Vorstellung, denke ich, irgendwie fände ich es auch schön, diese Befreiung aus einer kaputten Beziehung manchmal, für alle Beteiligten im Übrigen,
Auf jeden Fall,
dass sowas nicht als Fest gefeiert wird, ist rätselhaft, aber vielleicht in 45 Jahren, wenn das mit dir und deiner Frau aus irgendwelchen Gründen
komplett zerbrochen ist, ja, spätestens.
Dann hast du wieder Bock, ein Fest zu feiern. Mit all deinen
Ja, ich hoffe,
Freundin
ich feiere dazwischen auch nochmal ein Fest, aber ich finde das eine sehr, sehr gute Idee.
Gut.
Ja. Denn jede Geschichte hat einen Anfang und ein Ende und ein Ende muss nicht unbedingt was Trauriges sein.
Aber nicht jede Geschichte hat ein Ende, glaubst du?
Doch, ja. Also zumindest Liebesgeschichten, auf jeden Fall.
Und du lässt nicht gelten, dass die sich vielleicht so ein bisschen verändern, dass das eine andere Art von Liebe werden kann?
Ja, das ist klar. Das ist ja was Schönes und das ist ja im Endeffekt auch der Grund, warum man heiratet, weil man, ohne jetzt an dem Konzept so festzuhalten, weil man dadurch einen Anstoß gibt in eine Veränderung, wohin sich eine Beziehung oder ein Zwischenmenschliches entwickeln kann.
Hast du das Gefühl, dass du jemand bist, mit dem man gut zusammenleben kann?
Auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr begeisterungsfähig und ich habe sehr, sehr viel Spaß am Leben und ich bin gerne auf der Erde und ich glaube, das ist sehr schön mitzuerleben. Aber ich habe auch mindestens so viele sehr, sehr anstrengende Seiten und ich glaube, es ist schwer, das Gesamtpaket.
Der Horror muss sein, dass man in so einem Podcast sitzt, man hat das noch nicht so besonders häufig gemacht. Man sitzt jemandem gegenüber, der ziemlich früh schon sagt, ich kenne deine Mutter. Und dann kommt plötzlich so ein O-Ton vielleicht sogar von ihr.
Vielleicht solltest du Aaron auf keinen Fall darauf ansprechen, dass er so wahnsinnig gerne feiert. Oder auf keinen Fall auf seine Mutter. Oder auf keinen Fall auf Müll runterbringen, Geschirrspülmaschine ausräumen. Naja, eben so wahnsinnig langweilige Sachen. Oh.
Tja, gut, das mit dem Feiern, das hatten wir gerade, das passte.
Ja, auf jeden Fall.
Auf deine Mutter habe ich dich kaum angesprochen, also da habe ich noch längere Parts vor.
Ah, schön, freue mich. ja, das sind sehr weltliche Dinge, Müll runterzubringen, an denen man wächst.
Ja, wenn man es nicht tut, stumpft man entweder ab, was besser wäre, weil ich finde gerade im Sommer, ich merke das jetzt.
Oder es stinkt in der Wohnung.
Voilà. Oder man muss eben auch jemanden finden, der sagt, Alter, ich finde das super. Ich habe dich geheiratet, ich weiß, dass hier
das
in 2 Wochen 5 Millionen Fruchtfliegen rum und dann irgendwann die Larven. Und deswegen liebe
nicht
ich dich.
Nicht desto trotz, sondern deswegen.
Ja. Denn ich, oh Gott, ja. Ja gut, naja, ist ja auch schön. Also diese Liebe gibt es ja schon, insofern halt sie fest. Und wir hören jetzt den nächsten Song. Der kommt von dir und deinem Bruder. Hilf mir, Alcatraz heißt das Projekt, das ihr zusammen habt. Oder wie würdest du es nennen, Projekt? Oder wie würdest du es
Voll, ist eine Band, ist ein Musikprojekt. Genau, momentan spielt mein Bruder die meisten Gigs. Wir arbeiten aber weiterhin zusammen in der Musik und ich habe mich eben aus den Gigs ein bisschen rausgezogen, weil ich habe schon einen Job und der zunehmend.
Er ist auch Schauspieler.
Er auch, genau, und aber in einer anderen Gewichtung. Also ich glaube, er definiert sich oder interessiert sich auch mehr über die Musik und bei uns ist es genau umgekehrt und deswegen komplementieren wir uns, glaube ich, ganz gut. Genau. Ich konzentriere mich sehr aufs Schauspiel und habe da momentan auch gut mit zu tun. Aber wir arbeiten wir sind ständig in Kontakt. Das ist normalerweise der erste Chat in meinem Handy und bester Freund und wir haben uns viel zu erzählen.
Der Schauspieler und Musiker Aaron Altaras ist heute hier zu Gast. Ihr seid 6 oder 7 Jahre auseinander, du 5. und Lenny. 5. Okay. Stimmt, du wirst bald 30, hast du gesagt.
Ist
ja, ja. Das ist ja eigentlich so eine Altersdifferenz, die zumindest in jungen Jahren dazu führt, dass man komplett unterschiedliche Interessen eigentlich hat. So, dass es so nervig ist, dass der kleine Bruder, ne, man selbst ist schon 10 und der ist 5. Das ist was völlig anderes.
Das ist sogar noch nicht mal das Extremere. Also ich glaube, das Extremere ist eher, wenn es in der Pubertät ist. Also ich habe mit 16 die Schule fertig gemacht. Mein Bruder war halt in der Zeit 11. Das heißt, ich bin irgendwie ausgegangen, bin von zu Hause ausgezogen, mein Bruder hat Hockey gespielt. Also die Themen sind halt wirklich, könnten unterschiedlicher in dem Moment nicht sein. Und das, Gott sei Dank, also wenn man das möchte und wenn man sich liebt und wenn man dann später ähnliche Interessen hat, verspielt sich relativ schnell.
Habt ihr das, diese Bruderliebe, ist das eine Sache, die immer schon da war? Habt ihr die irgendwann entdeckt und selbst vertieft? Oder ich habe selbst keine Geschwister, ich kann das mir nicht so gut vorstellen.
Naja, wir kennen uns ja offensichtlich eine Weile und das hilft auf jeden Fall. Und genau, aber wir hatten eben, wie gesagt, unterschiedliche Baustellen sehr lange, weil wir in einfach unterschiedlichen Lebensabschnitten waren. Und dann irgendwann, als mein Bruder eben fertig war mit der Schule und ich kam zurück aus Amsterdam, wo ich damals gewohnt habe, ist mir aufgefallen, was es für ein erwachsener Mann, sondern was für ein cooler Typ der geworden ist und wie viel wir miteinander teilen und mittlerweile verbringen wir im gemeinsamen Freundeskreis Tag und Nacht miteinander.
Und jetzt auch toll, dass ihr zusammen gedreht habt. Ich weiß nicht, war es das erste Mal für die Zweiflers oder habt ihr davor schon zusammen?
Ehrlich gesagt, 3 Wochen davor zum ersten Mal miteinander gedreht in einer Serie, die heißt Sexuell verfügbar.
Sexuell verfügbar?
Mhm. Ja. Laura Tonke und Melanie Sandmeier. Und da wurde uns das Angebot gemacht von mir gemacht, ob ich da mitspielen möchte. Das ist ein Gastauftritt und mit meinem Bruder zusammen, wir würden 2 Millionen
Euro
prätentiöse 2010er Pornoproduzenten spielen, die denken, dass sie Kunst machen.
Da sagt man nicht nein.
So Torstraßentypen, so eine Hornbrille ja. Und ich hatte so ein Toupet auch an mit so blonden Haaren. Und die immer nicht über Pornos reden als das, was sie sind, sondern sagen, unsere DarstellerInnen sind unabhängig und so weiter und so fort. Und mein Bruder hat immer nur gegessen und es war sehr lustig. Und das war also 3 Wochen bevor wir die Zweiflers gemacht haben. Und genau, dann in den Zweiflers haben wir zum ersten Mal miteinander gespielt. Und das ist natürlich, für mich ist mega rührend, weil ich spiele ja irgendwie die Hauptrolle und habe natürlich viele verschiedene Baustellen in der Serie. Und für mich ist aber mega rührend, natürlich meinen Bruder nicht nur mit ihm zu spielen, sondern zu sehen, weil ja, ist mein Bruder.
Aber er wächst nicht mehr.
Ja, ich hoffe nicht.
Du bist 1995 in Berlin zur Welt gekommen. Deine Mutter, Adriana Altaras, Schauspielerin, Regisseurin, auch eine tolle Autorin, kam im damaligen Jugoslawien zur Welt, in Zagreb, der heutigen Hauptstadt von Kroatien. Wenn du auf deine Vorfahren angesprochen wirst, sagst du dann, ich komme aus, oder die kommen aus, ja, wahrscheinlich aus Kroatien. Kroate?
Ja, es ist ein bisschen ambivalent. Also ich definiere mich natürlich nicht nur darüber, wo die jetzt geboren sind oder wo sie aufgewachsen sind, sondern also ich definiere mich in meiner Identität erstmal primär sogar als Berliner. Aber genau, dann es ist natürlich in so migrantischen Geschichten immer ein bisschen komplizierter, weil oft selbst die Leute oder die Großeltern oder die Eltern selber nicht genau wissen, wer sie sind. Und in unserem Fall ist es, dass meine Mutter sich zum Beispiel viel mehr über Italien definiert hat, weil sie da aufgewachsen ist und weil sie die Sprache spricht und weil die Eltern sich so aktiv gegen Jugoslawien entschieden haben, weil sie so enttäuscht wurden von diesem Land und von der politischen
Tito Liga. Damals.
Genau. Genau, es waren brennende Kommunisten und hatten sehr damit zu kämpfen, wurden sehr, sehr enttäuscht und haben das Land verlassen. Meine Mutter ist eben dadurch italienisch aufgewachsen. Und das heißt, unser Bezug war immer Italien. Wir haben Italienisch gelernt, wir haben Italienisch mit unserer Mutter gesprochen. Ich kann kein Wort Kroatisch. Und meine Mutter spricht auch viel besser Italienisch als Kroatisch. Und das heißt, der Bezug, wenn man da, weil es wie eine Wahlheimat geworden ist, weil sie dahin ausgewandert sind. Und das bis heute so.
Und dann sind sie irgendwann nach, ist das Gießen gewesen, erinnere ich das richtig? Die haben da die jüdische Gemeinde, glaube ich, in Gießen City gegründet. Also die, und wie heißt die Tante, die mit 101, glaube ich, gestorben ist? Tante
Jelka,
zu der sie...
Frau Mutter, ja.
Erinnerst du dich noch, also habt ihr sie oft besucht?
Ja, klar, jedes Jahr. Also wir waren da jedes Jahr mehrmals im Jahr. Also es ist wie meine Oma gewesen. Die hat meine Mutter aufgezogen und uns auch. Mhm. Und ich war ihr kleiner Prinz, weil ich vor meinem Bruder geboren wurde, also war ich der Prinz. Und die Rolle habe ich gerne angenommen. Ist eine hervorragende Frau, also ist 101 Jahre alt geworden und kam aus einem alten Europa, was es so nicht mehr gibt. Und das hat man ihr angesehen.
Wodurch?
Ich meine, es geht damit los, dass sie noch in der K&K-Monarchie aufgewachsen ist oder zumindest reingeboren wurde. Und das heißt, sie ist zwar in Kroatien, in Zagreb geboren, was aber auch teilweise deutschsprachig war. Und wenn sie Deutsch spricht, hat sie einen österreichischen Akzent, was für mich nicht zu fassen ist. Und obwohl sie Italienisch spricht. Und die Art und Weise, wie ich kleidet, der Nerz, die Hüte, das ist eine Art und Weise, sich zu geben, was es in Ost- und Südeuropa, was es nicht mehr so viel gibt. Und dass es einen aber an ein Europa erinnert, was es mal gab.
Ich erinnere, dass deine Mutter mal sagte, als sie das Haus leer räumte, dass da sehr viele Bilder auch gehangen haben müssen. Hast du dir eins dieser Bilder gesichert?
Nee, aber meine Mutter hat was sehr Schönes gemacht für mich. Sie hat nämlich aus diesen unzähligen Fuchsnerzen, die meine Oma getragen hat, hat sie mir die, weil was man soll man damit machen? Und auch unsere Gesellschaft hat sich Gott sei Dank irgendwo in eine Richtung weiterentwickelt, wo das jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Und hat mir daraus aber eine riesige Decke zusammen gemacht. Jetzt habe ich so eine riesen Felldecke zu Hause. Sehr gemütlich. Mein Hund liebt die auch.
Ich wollte gerade sagen, der Hund wird sich hauptsächlich drauflegen. Souls of Mischief hast du mitgebracht. Wofür steht diese Band oder dieser Song?
Es erinnert mich voll an meine Jugend in Berlin. Also mein Bild davon ist immer, ich höre das, steige aufs Fahrrad und fahre gleich in irgendeinen See und komme 2 Tage später wieder nach Hause.
What's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-Plus, and my man Bo. You know, he's dope. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna up you on how we just chill.
Down the 7 digits, call up Bridget, her man's a midget. Plus she got friends, yo, I can dig it. Here's a 40
swigging, you know it's freaking. Zu Gast in der Hörbar ist heute der Schauspieler Aaron Alteraz. 1995 in Berlin geboren und sehr früh mit der Schauspielerei in Verbindung gekommen, sowohl was dein eigenes Wirken angeht, aber natürlich auch, weil deine Mutter als Schauspielerin gearbeitet hat. Als du also in der Grundschule, glaube ich, über eine Catering-Firma oder sowas ähnliches?
Nee, das war, ehrlich gesagt, bin ich zufällig in der Klasse gewesen mit dem Sohn von Simone Bär.
Die Casting-Direktorin oder sowas,
ne? Legende, also war, die vor kurzem leider verstorben ist. Und das muss man wirklich sagen, Simone Bär ist wahrscheinlich an 50% der Schauspielkarrieren in Deutschland mit beteiligt und hat unglaublich viele deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen entdeckt und gefördert und mich auch. Und muss man wirklich sagen, die hat ein Auge und eine Liebe für Film und Schauspiel gibt es, glaube ich, in der Form gab es das nie wieder. Sehr schade, also sehr traurig. Aber auf jeden Fall hat die damals einen Casting-Call ausgeschrieben in der Schule, weil sie einen Sohn für einen sehr, sehr schnulzigen Film mit Christoph im Ort gesucht haben. Und da lasse ich mich nicht zweimal bitten und bin zu dem Casting gegangen.
Wie alt warst du?
5, 6.
Also wie hast du davon mitbekommen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ihr Sohn hat das und sie dadurch weitergegeben in der Schule. Also die haben gefragt, wir suchen, hat jemand Lust, da hinzukommen? Ich war so, ja, wieso nicht? Aufregend.
Hast du denn das Gefühl gehabt, dass das, was du von Schauspielerei zu dem Zeitpunkt wusstest, deine Mutter hat euch vielleicht auch mal eingeladen, dass ihr mal sehen konntet oder ihr habt zusammen einen Film geguckt, in dem sie vorkam, Würdest du sagen, dass Schauspielerei für dich unspektakulär war? Also irgendwie toll, aber auch unspektakulär?
Auf jeden Fall. Also es hat sich nicht angefühlt, es war nicht mystisch für mich oder ein Zauberwerk oder glamourös in keiner Form. Das Filmset als solches war sehr aufregend, also die Art und Weise, und das ist bis heute, es hat sich noch nicht abgenutzt. Und ich finde es immer noch eine der aufregendsten Sachen, die es gibt auf der Erde. Und
Ich springe dir ständig ins Wort. Ist es deswegen so aufregend, weil alle zu einem ganz bestimmten Punkt, ab einem ganz bestimmten Punkt so präsent sein müssen? Oder
genau.
Was ist es?
Also genau, vor der Kamera, aber auch nach der Kamera. Ich liebe die Idee des Klassenfahrtgedankens, dass man zusammen sich alle für einen gewissen Zeit einer Sache verpflichten möchte und alle sich dem unterstellen und zusammen miteinander arbeiten in einer Intensität, die man sonst im Leben natürlich schwer findet, weil man in verschiedenen Kontexten mit den Leuten interagiert. Jeder hat eine Familie, jeder hat Partnerschaften, jeder hat noch andere Dinge zu tun. Alle wohnen in unterschiedlichen Orten, aber die Form von Zusammensein und Austausch, die man während eines längeren Filmprojekts kriegt, die ist sonst im Leben, glaube ich, sehr, sehr schwer zu finden.
Und das führt auch, glaube ich, dazu, dass diese Intensität, das ist dann auch ein bisschen wie ein Entzug, glaube ich. Also das habe ich auch schon häufiger von Freundinnen oder Freunden gehört, die auch in dieser Branche arbeiten. Weil es so intensiv ist, gewöhnt man sich im besten Fall so aneinander, dass es richtig schwierig ist, dann nach 3 oder auch manchmal 6 Wochen oder 2 Monaten, wenn es eine Serie ist, auseinanderzugehen.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen dran gewöhnt und mit arrangiert. Also ich freue mich auch immer sehr, wenn es vorbei ist, weil es ist ein sehr, sehr... Es ist ein sehr, sehr anstrengendes Unterfangen, wenn man die ganze Zeit über seine eigenen Grenzen geht, körperlich und emotional und seine Energien einfach völlig ausnutzt und das Notstromaggregat sozusagen immer wieder anzapft und dadurch ziemlich leer. Also ich bin natürlich wie die meisten Leute nach jedem Filmdreh erstmal eine Woche krank und aber muss sagen, ich habe mich damit, also mit dieser kurvenartigen Intensitätsentwicklung sehr arrangiert. Also ich freue mich auch immer darauf, dass danach eben Langeweile und Entzug herrscht, weil auch das ein Teil des Lebens ist und ich sehne mich auch immer danach. Und genau, aber komm, ich freue mich auch immer
wieder. Dann springen wir zurück, dass wir diese zwei Sachen zuklappen, die ich nochmal aufgeklappt habe. Und die letzte Klappe war, glaube ich, dass es für dich, ich weiß nicht, ob selbstverständlich war, aber zumindest greifbar und interessant wahrscheinlich.
Voll, also ich hatte irgendwo einen Bezug dazu. Lustigerweise haben sich meine Eltern relativ dagegen gesträubt, weil sie natürlich ein ganz anderes Insight oder eine ganz andere Einsicht hatten, in was dieser Beruf mit sich bringt. Und natürlich willst du ein Kind auch vor dieser Welt auf eine Art und Weise schützen. Also die Möglichkeiten, die es dem Kind gibt, sich zu entfalten oder zu lernen oder gesehen zu werden oder zu arbeiten oder was auch immer, sind natürlich schön, aber gleichzeitig mit unglaublich vielen Gefahren und für die Entwicklung und so weiter verbunden. Aber ich muss sagen, meine Erinnerungen an das Schauspiel und vor allem meiner Mutter oder auch für die Arbeit meines Vaters, der Musicals, also der Komponist ist, waren sehr viel theaterbezogener. Also ich habe sehr, sehr viel in Theatern rumgelungert und irgendwie geschlafen und, keine Ahnung, Flaschen gesammelt und im Kreis gerannt. Und kannte daher diese Welt sehr gut, aber das ist eine sehr, sehr andere Welt. Also ich finde, die kann man miteinander nicht vergleichen. Und Filmsets und Theater haben nicht viel miteinander zu tun, finde ich.
So, und dann hast du also als 5- oder 6-Jähriger bist du einfach mit zu diesem Casting gegangen, hast das offenbar gut hinbekommen. Und dann was war diese erste Produktion? War das? Ach so, hier, genau, mit, was hast du gesagt? Christoph M. Ort.
Mogelpackung, Mann.
Naja.
Ich war dabei.
Erinnerst du dich noch? Oder ist das nur die Erinnerung an die Erinnerung?
Ist egal, genau. Ist eine Erinnerung. Also ich meine, ich war noch so jung, dass generell auch verschwimmt, wie alt ich war und wann das in meinem Leben stattgefunden hat. Das ist irgendwann, also ich war sehr jung. Und dann aber habe ich danach relativ schnell noch so einen ähnlichen Film gemacht. Das war schon sehr aufregend, weil wir habe ich in Italien gedreht und in Österreich und war 2 Monate nicht in der Schule. Und dann habe ich eben mit 9 oder 10 eine Anfrage oder ein Casting bekommen für einen Film, der hieß Nicht alle waren Mörder, über die Kindheit von Michael Degen. Und das war irgendwie die absolute Hauptrolle. Ich hatte 35 von 35 Drehtagen. Es war ein ziemliches Unterfangen, weil ich natürlich in der Schule war und es gibt jugendgesetzliche Regeln und so weiter und so fort. Und das habe ich dann gemacht und das war da in dem Moment hat es für mich sehr geklickt in der Zeit, weil es war auf der einen Seite unglaublich anstrengend, weil ich eine Verantwortung gegenüber dem Filmprojekt hatte, dass es funktionieren muss, weil ich in fast jeder Szene drin war. Auf der anderen Seite war es das Aufregendste, was ich je erlebt hatte, weil du wurdest gebraucht und die Leute vertrauen dir, dass du das gut kannst. Und
aber was für ein Druck, dem du dich offenbar hingeben konntest. So wie du es gerade sagst, klingt es so, als hättest du schon sehr wohl gespürt, wie viel Verantwortung da auf dir lastet. Das ist ja für jemanden, der noch so jung ist, kann das ja auch sehr, sehr einengend sein oder eine Überforderung.
Total, also ich finde es bis heute, dass eine der Sachen, die mich eben so interessiert oder die wahrscheinlich so aufregend ist im Film machen, ist eben der Druck und dass es funktionieren muss und dass ein finanzieller und wirtschaftlicher Druck auf einem Filmset lastet. Das ist deswegen, und ich mag genau diese Situation anscheinend. Und ich glaube, ich habe in der Zeit noch nicht ganz so verstanden, was für ein Rattenschwanz sozusagen an einem Film dranhängt. Also Druck ist ja ist ja abstrakt, den macht man sich ja selber und den habe ich mir anscheinend einfach nicht gemacht. Weil ich so egalitär da reingegangen bin als 10-Jähriger, dass ich dachte, ach super, geil, endlich drehen. Und das ist mir jetzt sozusagen mit zunehmendem Alter, wo man die Schwierigkeiten, was es bedeutet, einen Film zu machen, erst klar geworden, was es für ein Druck hätte sein können.
Das war ein bemerkenswerter Film, für den du auch ausgezeichnet wurdest mit dem weißen, was der weiße Elefant, das ist so ein Kindermedienpreis, glaube ich. Ne? Mhm. Hannelore Elsner, Nadja Uhl, Dagmar Manze, Katharina Thalbach waren dabei, also auch wirklich gleich eine großartige Besetzung, eine hohe Fallhöhe, aber so hast du es gar nicht gesehen. Es hat gut funktioniert und dann wusstest du es wahrscheinlich. Hätte es eine Alternative für dich gegeben oder gäbe es die heute, wenn es nicht Schauspielerei wäre?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich nachdem ich der Schule fertig war, dann sehr, sehr distanziert davon.
Von der Schauspielerei?
Mhm. Und bin habe erstmal in der Filmproduktion gearbeitet, bei der UFA ein Jahr lang gearbeitet als so Produktionspraktikant, war auch Runner am Set und so und bin dann studieren gegangen und habe Philosophie und International Relations studiert, Critical Theory in Amsterdam und hatte eigentlich ein bisschen abgeschlossen mit thematisch, sagen wir mal, damit und ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, dass ich dadurch, dass man im Alter oder als erwachsener Schauspieler sozusagen hatte, nochmal von vorne anfangen müssen. Ich glaube, davor hatte ich einfach mega Angst. Ich hatte Angst, dass ich sozusagen meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden könnte und dass es nicht funktionieren würde.
Wieder von vorne anfangen, warum nicht anknüpfen? Warum wäre das für dich so ein Cut gewesen, weil das Studium dazwischen lag?
Es lag viel Zeit dazwischen und es ist auch einfach ein Unterschied, ob du bist einfach eine andere Person als junger Erwachsener und als Kind und das muss sich auch zeigen, ob du das überhaupt transportieren kannst als Erwachsener und dieses Handwerk nochmal anders erlernen müssen, weil es einfach andere Mechanismen gibt, wie du gelesen bist und wie du an diesen Job machst. Und genau, und habe dann mein Studium gemacht und hatte mich mit anderen Dingen beschäftigt. Aber für mich war immer klar, dass ich irgendwie aber gerne beim Film landen wollen würde, weil es gibt nichts, was ich mich mehr interessiere im Leben und für was ich mehr brenne. Und habe dann irgendwann gegen Ende des Studiums die Unsichtbaren gedreht und dann eben meine absolute Traumrolle irgendwie ergattert in Mario, weil ich mein ganzes Leben noch Fußball gespielt habe.
Können wir gleich mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Interessantes Filmprojekt in der Tat. Und das hat dann dir wiederum so ein...
Ja, den Mut gegeben, glaube ich. Also ich habe dann mit meinem Spiel geguckt und mir dann eingestanden, dass ich das unbedingt machen möchte und dass ich Versagensangst hatte und... dass ich den Mut haben muss, sozusagen mein Leben nochmal in eine Richtung zu ändern und zu sagen, gut, weißt du was, du versuchst es jetzt und es wird vielleicht nicht funktionieren und du wirst viel ackern müssen. Und bin dann zurück nach Berlin gezogen und habe versucht, diesen Beruf professionell auszuüben und zu erlernen. Und jetzt, ein paar Jahre später, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das gemacht habe.
Hast du manchmal noch Versagensängste?
Ich glaube, es ist ein Teil des Berufs. Aber ich bin mittlerweile meines Handwerks, vor allem in den letzten 2 Jahren, sicherer geworden und bin auch in den letzten 2 Jahren zum ersten Mal zufrieden mit der Art, wie ich spiele und wie ich an bestimmte Sachen rankomme. Aber klar, also ich bin oft unzufrieden und habe immer Angst, dass etwas nicht funktioniert.
Hättest du Angst davor, vielleicht zu lange zu zufrieden zu sein? Hättest du Angst davor, vielleicht auch mit einer Art von, ich will nicht sagen Verachtung, aber mit einer Selbstgefälligkeit oder einem Gelangweiltsein irgendwann mal drauf zu gucken, wenn es nicht mehr so challenging ist?
Ich glaube, das ist eine der großen Dinge, die man in dem Beruf, aber wahrscheinlich in allen Berufen irgendwie für sich bewahren muss oder generell im Leben, dass man eben nicht selbstgefällig oder eitel oder überdrüssig wird. Denn A, ist das unglaublich uninteressant für einen selber und es ist unglaublich uninteressant für jeglichen Zuschauer, weil niemand möchte Eitelkeit oder Selbstgefälligkeit sehen, weil es keine Wahrheit da drin gibt. Und genau. Und ich hoffe, ich versuche mir das zu erhalten, indem ich Dinge mache, die mich mega interessieren thematisch. Und nicht nur dadurch, dass sie neu sind, sondern Dinge sind, die wirklich, wo ich versuche, dass es eine Tiefe gibt und wo ich irgendwas über mich selber oder über irgendeine neue Wahrheit entdecken kann. Und the rest will have to follow.
Hast du da auch schon Sachen entdeckt, die du lieber nicht gewusst hättest?
Über mich selber oder ich meine, viele würden das leugnen, aber natürlich sind Filmprojekte und Schauspiel irgendwo therapeutic und es ist dann im Endeffekt die Frage, wie sehr man etwas an sich heranlässt oder wie sehr man etwas handwerklich löst oder wie sehr man etwas psychologisch löst. Und es ist natürlich interessant, in dem Lebensabschnitt, in dem ich in den letzten Jahren war, wo sich die Persönlichkeit noch so viel entwickelt, gleichzeitig diesen Beruf auszuüben, ist, finde ich, für mich ein sehr, sehr großes Geschenk gewesen, weil ich dadurch die Möglichkeit erhalte, wie in verschiedenen Testing Grounds meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zu forschen, die viele Leute in anderen Berufen in der Zeit gar nicht bekommen, die Möglichkeit.
Leiht man sich dann die Persönlichkeiten dieser anderen Menschen, die einem als Rolle ja sozusagen auf den Leib geschrieben werden?
Ja, genau. Es ist so ein Leasingvertrag, würde ich sagen. Also man probiert mal aus, wie man in dem Auto aussehen würde. Und das kann einem gefallen oder man gefällt einem gar nicht. Aber das ist im Endeffekt auch egal, die Wertung. Aber man lernt auf jeden Fall das Auto kennen. Und da sind sehr schöne Autos dabei und da sind teilweise auch Autos dabei, die sind etwas nicht ganz so schön.
Und das, was man beeinflussen kann, wahrscheinlich kann man nicht alles an seiner Persönlichkeit beeinflussen. Ich denke, dass du, ja, ich weiß nicht, es ist jetzt eine sehr, sehr abstrakte Frage und es wird auch wahrscheinlich keine verbindliche Antwort und vor allen Dingen keine allgemeingültige Antwort darauf geben. Aber die eine Sache ist natürlich, wer bist du? Gott sei Dank nicht, keine endgültige. Das ist doch toll.
Das ist wahrscheinlich die Antwort auf die Frage.
Das ist doch toll, aber ich stelle mir jetzt gerade so, wie du es beschrieben hast, habe ich mir zum ersten Mal vorgestellt, wie das ist oder versucht mir vorzustellen, wie das ist als Schauspieler, als junger Schauspieler, diese, wie an so einer, auch an so einer Schaufensterreihe verschiedener Figuren vorbeizugehen und zu überlegen.
Das Window Shopping.
Was darin, ja, so ein bisschen so Charakter-Shopping.
Könnte ich mir das leisten?
Du kannst ja nicht alles in deinen Warenkorb legen. Also ich meine, du kannst schon, aber das geht ja nicht darum, dass du dein Leben spielst, sondern dass du der wirst, der du bist oder so. Keine Ahnung.
Das, ja, das sind aber die handwerklichen Aspekte oder die thematischen Aspekte, aber gleichzeitig, also so denke ich über auf jeden Fall den Beruf nach, ist natürlich egal, in welcher Rolle man spielt, gibt es irgendwo universelle Aspekte natürlich, die mit der jeder Mensch zu tun hat. Jeder Serienmörder hat Liebe für Hunde oder also es gibt urmenschliche Instinkte, die in jedem Menschen stecken und Konflikt oder Kontrast oder Widersprüche. Und an die zu kommen, trotz der thematischen Struktur einer Figur, ist genau das, was interessant ist, um zu verstehen, jemanden, den wir als falsch oder gut einschätzen, hat solche Widersprüche oder ist ein sehr, sehr guter Familienvater oder ist so schlecht zu sich, aber ganz toll zu den anderen. Und es gibt überall universelle Aspekte, die jeder Mensch in sich trägt. Und ich glaube, das ist das Interessante, weil dadurch lernen wir andere Menschen kennen.
Okay, und jetzt spielen wir The Cure, okay. A Forest. Warum?
Ich glaube, es gibt wenige Songs, die vor allem meinen Musikgeschmack und der daran folgte, so sehr geprägt haben. Also es hat für mich eine Welt von Musik, von Postpunk und Wave und elektronischer Musik und Elektro aufgemacht. Das war für mich eine Offenbarung.
Weißt du noch, wann du diesen Song zum ersten Mal gehört hast?
Ja, in Amsterdam, in der Uni. Und ich habe den dann auch ungefähr ein Jahr durchgehört. Und
in der Uni, hast du den über Kopfhörer eines anderen oder wo hast du den
Zimmer,
gehört?
Das weiß ich noch genau. In meinem Zimmer, in der Uni, in so einem kleinen Studentenwohnheim.
Radio 1, die Hörbar Rust.
Heute mit dem Schauspieler Aaron Altaras, der jetzt durch einen neuen kleinen Fragen regen muss, der gar nichts mit dir als Person zu tun hat. Das sind einfach von mir willkürlich aufgeschriebene Fragen und da schließt sich der Kreis. Als ich gestern nochmal, weil es so warm war, mich für 15 Minuten hier auf die Treppe gesetzt habe und meine, das ist keine Terrasse, das ist einfach so eine Art, egal was es ist. Eine Schnecke hat ihren Weg hier ins Studio gefunden. Als ich nämlich heute Morgen hier reinkam, ich habe das hier gerade eben schon erzählt, habe ich gedacht, was ist hier passiert? In riesengroßen, hässlichen, also das Design ist überhaupt nicht meins, Schleimspurkreisen, nicht nur auf dem Teppich, sondern auch hier auf diesen Absorbern, die dafür sorgen sollen, dass der Klang einigermaßen ist. Überall sehe ich diese Schleimspuren und wir fantasieren hier schon, weil niemand von uns diese Schnecke gefunden hat, dass sie sich mit irgendwas, hast du sie? Nein,
das ist dein neuer Vermieter.
Ja, mein neuer, genau, so eine Bedrohung, dass ich plötzlich eines Morgens mal guckt, so ein riesenschleimiger
I'm
Kopf
your
um
new neighbor.
Hello, hello. Hoffentlich nicht. Gut. Andererseits ist das wie so ein, wenn die so groß ist, dann hätte ich schon auch Bock, mal kurz in dieses Schneckenhaus reinzugehen. Aber mal um zu gucken.
Ja, das ist hervorragend eingerichtet.
Aber nicht mit den Füßen zuerst, also nicht mit, nur mit den Füßen zuerst, weil ich glaube, wenn man den Fehler macht, zum ersten Mal in
bleibt
so
man stecken, ja.
Und dann kommt man nicht mehr zurück.
Und das will, das möchte keiner.
Ich möchte
das
es nicht.
Das ist meine persönliche Hölle.
Und
gefangen
vor allem
in einem Schneckenhaus.
Alle würden sich totlachen. Also jeder würde sagen, es tut mir so leid, Aaron, ich habe den wahnsinnig lange.
Ich mochte die Serie, aber der Mann, der ist verloren gegangen in der Schnecke.
Er ist in diesem Schneckenhaus, was für ein unwürdiger Tod, oder?
Ja, ja.
Oh Gott, okay. Also, kennst du 5 verschiedene Vogelarten und könntest du sie beschreiben?
Wenn ich jetzt Nein sage, dann ist das durch.
Was also ist dann durch?
Wir müssen das mal probieren.
Gut.
Ich kann.
Boah. Komm, diese Grauen in der Stadt, die niemand mag.
Tauben.
So, guck
so,
mal, geht.
Genau, die kann ich beschreiben. Die wohnen bei mir auf dem Balkon, die kenne ich gut.
Gut.
Spatzen, die finde ich süß. Die sind
ja.
Dann kenne ich noch eine Amsel.
Eine, gut. Das ist, lassen
die
wir gelten.
Roten,
Orange und ein schwarzes Gefieder.
Genau, den kennen wir noch. Dann eine Drossel.
Nein, die kennst du nur namentlich. Komm, du pokerst hier gerade. Du
und
kannst
Drossel
keine Drossel erkennen.
Und die Drossel ist nee, das sind die nicht. Wer klaut die Juwelen?
Elstern,
genau.
Die sehr hübsch sind.
Die sind sehr hübsch, ja.
Schwarz-weiß, groß, Raub und eine blaue Schwanzfeder. Und
ich kenne noch einen, einen Papageien. Ein ganz klassischer deutscher Vogel.
Ah,
ein süddeutscher Vogel.
Gut, wie du willst. Guck mal, das lief doch super.
Ja.
Hast du schon mal einen Adler gesehen?
Ich habe jetzt erst kürzlich einen Adler gesehen, ja. Ich war gerade in den USA und habe da einen Adler gesehen. In Adlershof? Nee, ich war gerade in den USA und habe in einem Nationalpark einen Adler gesehen, ja. Und ich habe auch Geier gesehen, was ich vorher noch nie hatte. Vultures in den Everglades. Sehr aufregend.
Geier sehen ja immer so ein bisschen aus wie so Leute, die zu große Mäntel tragen und schlecht gelaunt sind.
Man muss aber unterscheiden zwischen verschiedenen, man muss unterscheiden zwischen Geiern. Weil ich glaube, dass die Karikatur oder die, wie wir Geier kennen, auch aus Cartoons und Filmen und oft sind diese klassischen Aasgeier mit diesem kahlen Kopf und es gibt aber den amerikanischen Vulture, der hat so einen grauen Kopf, der ist ein bisschen hübscher.
Okay. Wie lange bist du durch diesen Naturpark gegangen?
Ich bin mit dem Boot gefahren, gerade in den Everglades und den Adler habe ich aber in einem anderen Naturpark gesehen, aber gerade in den Everglades war ich mit meinem Bruder und meiner Mutter und sind mit so einem Boot mit diesem Propeller hinten durch diese Sumpflandschaft gefahren.
Ah.
Das größte Wassergebiet Nordamerikas, glaube ich.
Alligatoren?
Ja, keine Crocodiles, but North American Alligators, ja. Ich habe genau einen gesehen und ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen dumm, wie wir es gemacht haben. Bei mir ist, als wir dann zum ersten Mal auf dem Boot waren und dieser Propeller losging, ist mir klar geworden, ja, da würde ich als Krokodil jetzt auch nicht mehr, also da wäre ich jetzt auch keine Lust. So
sehen.
Laut, ich als ja. Mensch habe schon keine Lust mehr drauf. Also da wäre ich so, ja, da hätte ich jetzt auch keine Lust. Oh, hi, wer seid ihr denn? Ich würde
naja.
So gerne mal Hallo sagen. Also es ist so laut, da würde ich einen Kreis ausnehmen. Also
das ist da noch nicht wieso. Ich meine, guck jetzt hier auf den Straßen Berlins, Elektromotoren, die hörst du gar nicht mehr. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Halt, oder?
Naja, das, was, ja, in dem Falle jetzt speziell ist das Ding, das muss über Wasser sein, weil dadurch, dass es so Seerosen bedeckt ist, also es ist im Endeffekt nicht so, es macht die Natur weniger kaputt, weil es keinen Motor gibt, der unter Wasser operiert.
Verstehe.
Und dadurch das Wildlife mehr beschützt, aber gleichzeitig ist es trotzdem mega laut.
Noise Pollution. Okay.
Ein klassisches Problem in Everglades.
Ja. Oh, los. Ja. Scheiße.
Ein riesiges Dschungelproblem.
Oh Mann. Gut, nächste Frage. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen?
Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe letztens drüber nachgedacht, es ist unglaublich lange her. Und habe mir das ehrlich gesagt letztens vorgenommen, jetzt in dieser Badesaison mal wieder vom Zehner zu springen.
Du bist ja offenbar ein Bader. Du hast sehr früh in dieser Sendung schon kundgetan.
Geschwommen.
Nein, das bist du nicht. Aber dass du irgendwas war mit 2 Tage zum See verschwunden oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, das war eine relativ klassische Berliner Jugend. Also das Tolle an dieser Stadt ist ja, dass man wirklich so viele Seen und Bademöglichkeiten hat. Das heißt, entgegen irgendwie des Klischees, dass Berliner ihre Zeit nur in Clubs verbringen, was sie auch tun, aber tagsüber zumindest verbringt eigentlich jeder Berliner seine Zeit am See. Und das habe ich ehrlich gesagt auch meine gesamte Jugend gemacht und mache ich auch immer noch so.
Bist du schon mal im Fahrstuhl stecken geblieben?
Ja.
Wie lange?
Eine Dreiviertelstunde oder noch länger. An Silvester.
Ach, das ist doch scheiße.
Im alten Kudamm-Café, ja.
Aber immerhin ist das so ein Platz, das ist dann denkwürdig. Also wenn jetzt
ja, auch mit 15 anderen Leuten. Aber es,
oh Gott, was für ein Horror. War das dann aber auch ein riesengroßer?
Ja, so ein großer Lastenfahrstuhl. Aber es ist halt vor allem den inneren Stress, den man hat, weil man ist ja gerade Silvester. Man will Freunde sehen, man will es erleben. Und es ist natürlich die gedenkbar schlechteste Zeitpunkt. Also es ist nie ein guter Zeitpunkt, im Fahrstuhl stecken zu bleiben. Es ist auch wirklich der schlechteste Moment, weil man sowieso schon...
So wie spät war es denn? War es nach? Also es war noch vor 12.
Nee, nach also 2:30 Uhr.
Ja, bitte dann. Was
FOMO? Willst du denn noch erleben?
Ja, was willst du denn dann noch? Ja, bitte.
Fair enough. Das hat der Fahrstuhl auch gesagt. Ja. Du bleibst jetzt hier, Großer.
Und wer hat euch gerettet? War das so ein Notdienst oder ging es nee, einfach
das ging
irgendwann
dann
weiter?
Wieder von alleine, ja.
Hast du klaustrophobische Tendenzen?
Nee, also bis dahin hatte ich keine. Aber, nicht wirklich. Nee.
Irgendjemand in der Gruppe wird doch so drauf sein wie
ja,
ich.
Ja, und das macht einen dann, das macht alle anderen auch nervös.
Ja, aber Entschuldigung bitte, wir denken, dass wir keine Luft mehr kriegen. Wir denken wirklich, dass wir ersticken in solchen Momenten. Das
ja,
ist furchtbar.
Das ist anstrengend, das stelle ich mir schlimm
anstrengend,
vor.
Bisschen mehr Empathie bitte. Ja, das ist bestimmt ganz schön hart.
Das
Mann,
ist mit das Schlimmste, was es gibt.
Ja, gut. Wir streuen ein paar Noten in dieses Gespräch. Ich werde sie nicht richtig aussprechen können. Eve Tumor,
ja, ist eine sehr, sehr gute Band. Mit ihm als dem Leadsänger, also ist ein Künstlername, aus Los Angeles. Also eine meiner Lieblingsbands generell. Und ich bin letztens ich kenne den Song seit vielen Jahren und bin zufällig drüber gestolpert wieder und höre seitdem eigentlich wenig anderes. Ich finde den Song mega dramatisch und episch und romantisch. Sehr, sehr gut.
Aaron Alteraz hat das hervorragend gemacht mit diesem ziemlich aberwitzigen Fragebogen, der noch weiter und weiter geht. Aber wir biegen wieder zurück, mal kurz in dein Leben, in deine Biografie. Du hast von dem Film Mario gesprochen, 2018. Ist der rausgekommen oder gedreht worden? Das weiß ich nicht, aber es ist auch unerheblich. Es ist ein Film über Homosexualität im Profifußball. Max Hubacher ist die zweite Hauptrolle gewesen. Ist auch ausgezeichnet worden für seine Rolle. Wahrscheinlich sind dir da auch alle Fragen schon gestellt worden. Du bist selbst Fußballfan. Du bist, deine Mutter sagt auch, frag ihn alles über die Bundesliga, alles. Frag ihn, wie das war damals, als ich ihn gebeten habe, auf seinen kleinen Bruder aufzupassen. Und als ich nach Hause kam und die Kinder waren nicht da und dann hat er ihn genommen im Schlafanzug, hast du in irgendeiner, ich weiß nicht, in irgendeiner Pinte habt ihr gesessen und habt Fußball geguckt, weil du unbedingt Bulli gucken wolltest und sie musste euch dann auslösen und diese ganzen Fruchtsäfte zahlen.
Genau.
Klammer zu. Ja. Also du bist, was Fußball angeht, addicted.
Die sind einfach so teuer these days.
Naja. Nein, sie hat Cola gesagt und auch nur auslösen. Das war jetzt ein bisschen meiner Fantasie. Ich habe es ein bisschen angefettet.
Nee, ich bin ein extremer Fußballfan. Das hat sich nicht gelöst. Ich glaube, ich hätte sehr, sehr viel mehr Speicherplatz in meinem Gehirn, wenn ich mich nicht so viel für Fußball interessieren würde. Aber es ist, was es ist. Ich habe aufgehört, mich dagegen zu wehren. Mein Bruder auch und auch großer Teil meines Freundeskreises. Bei Mario haben sie dann eben, ist das alles zusammengekommen. Ich weiß noch, als ich das die Castinganfrage bekommen habe, war auf dem Drehbuch vorne ein Foto drauf von St. Pauli-Spielern, die einen Banner hochgehalten haben und haben gesagt, wie kann man Leute dafür hassen, dass sie sich lieben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und es war der erste Film darüber. Es gibt immer noch keine weiteren Filme über homosexuelle Fußballer. Es ist ein absolutes Tabuthema nach wie vor. Wir haben es immer noch nicht geschafft, Profi-Coming-Outs zu sehen.
Woran liegt das?
Ich meine, es gibt verschiedene Gründe, ja. Aber ich glaube, der Unterschied vom Fußball zu anderen Ligen, also es gibt natürlich die offensichtlichen Gründe, dass es ein sehr, sehr männerdominierte Domäne ist und die das nicht auf die Kette kriegen, damit umzugehen. Das ist ein Part, der gilt für fast alle Profisportarten. Was den Fußball aber besonders macht, ist nämlich, und besonders kompliziert oder das Problem ist nämlich nicht, wie oft gesagt wird, dass die Fans nicht dafür ready sind. Das stimmt überhaupt nicht. Die Fans sind dafür ready und die Fans...
Viele auf jeden Fall oder die meisten.
Der Großteil, die Mehrheit. Es gibt in jedem Stadion Arschlöcher, die das nicht auf die Kette kriegen. Die sind aber die absolute Mehrheit. Und genauso wie in der Gesellschaft. Und weil am Ende ist ein Fußballschein auch ein Abbild der Gesellschaft. Die werden stolz auf ihre Spieler und ich bin mir sicher, dass die meisten Fußballfans heutzutage, die werden stolz darauf, wenn ihre Lieblingsspieler ein Coming-out hätten. That being said, warum das teilweise nicht passiert ist, dass Fußball einfach ein unglaublich wirtschaftliches Geldgeschäft ist und es Strukturen in diesem Geschäft gibt, die die Spieler früh davon abhalten, überhaupt sich zu outen oder das überhaupt weiter leben zu können. Und das ist wirklich perfide.
Werbeverträge oder die das Verkaufen der Ligen in andere Länder, ist es
you
das?
Name it. Du machst eine WM in Katar, wie auch immer. Und die Dinge, die wir in der Research und der Regisseur Marcel Giesler uns damals erzählt haben, der mit vielen Bundesligaspielern gesprochen und hat da NDAs und deswegen, aber er hat ganz viele Bundesligaspieler, die schwul sind, auch interviewt und das Perfide ist, dass es schon im Jugendfußball Strukturen gibt, wo die Vereine teilweise wissen, wer schwul ist und das trotzdem so in Schach halten und das System dahinter, das ist das Perfide, dass man jungen Männern, die ihre Sexualität ausleben, gar nicht die Möglichkeit gibt, sie an die Hand zu nehmen, zu sagen, mach es, wir stehen hinter dir als Verein und du bist ein erfolgreicher Fußballer, sondern dass sie es aktiv unterbinden. Das ist zum Kotzen.
Okay, und es ist jetzt gemein, das dich zu fragen und es ist vor allen Dingen auch sehr zusammengeschustert, diese Brücke, die ich jetzt baue. Aber wir haben, bevor wir angefangen haben zu sprechen, habe ich dir gesagt, hier, du hast einen Song zu viel ausgesucht, ne? Wir müssen einen Song streichen. Ich habe das mal gemacht, weil du hättest auch Bushido, hätten wir auch sonst gespielt. Ne? Ein Song von Bushido ist bei ganz vielen Leuten mit Sicherheit im persönlichen Soundtrack. Sido, Bushido, ganz andere Rapper noch. Ich will auch gar nicht meine persönliche Abneigung immer so in den Vordergrund spielen. Ich respektiere alle Wünsche meiner Gäste wirklich. Und hier geht es auch nicht um moralischen Kompass. Aber ich merke, wie sehr es mir einfach widerstrebt. Ich kenne ein paar Texte. Ich kann nicht mehr über meinen Schatten springen. Und in diesem Song, auch wenn ich weiß, es ist spielerisch und es geht um ganz andere Bilder auch noch, auch da wird ja gedisst. Auch da ist es ja irgendwas mit kein Schwanz ist so hart wie und du Schwule, bla bla. So, es wird in absolut verächtlichen Kontext gestellt. Und schwul ist zum Beispiel auch eines der Number One Schimpfworte auf Schulhöfen nach wie vor. Mhm. Also insofern, wie soll das, was du gerade erklärt hast, wo es auch um junge Menschen geht, wo es einfach um Akzeptanz geht, wo es darum geht, dass Schwulsein oder überhaupt Homosexualität, wenn nicht positiv, dann zumindest neutral besetzt werden, sich andererseits aber diese Lichtzellen aufladen durch Songs, in denen immer wieder über Frauenverachtung will ich jetzt gar nicht sprechen, aber auch Männer als schwul und damit als Lappen und Arschlöcher bezeichnet werden.
Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Das ist ein Gegensatz, auf jeden Fall. Und der ist natürlich nicht zu lösen. Man muss natürlich die Genre-Spezifizität sehen, die in Hip-Hop funktioniert, ohne jetzt mal gut zu heißen, dass es trotzdem einen negativen Effekt haben wird. Gleichzeitig gibt es eine Genre-Spezifizität, die, sagen wir mal, die Dinge, die gesagt werden, sind natürlich ist eine Form von Sportart und die nicht necessarily irgendwo den Wahrheitsgehalt haben wird. Dass es nach wie vor trotzdem einen negativen Effekt auf Leute haben wird, das ist offensichtlich. Ich habe natürlich, wie viele Leute, die in der Generation aufgewachsen sind, eine komplexe Beziehung dazu. Das ist der Soundtrack natürlich meiner Jugend. Ich bin Berliner und bedeutet mir viel. Und gleichzeitig ist mir völlig klar, dass man gewisse Wörter und gewisse Arten, wie man miteinander redet, auf jeden Fall neutralisieren muss, weil es einen ganz, ganz schlimmen Effekt hat für viele, viele Jugendliche.
Es ist so doof. Ich will auch gar nicht, ich meine, ich bin eine völlig andere Generation als du und ich möchte gar nicht als die hier sitzen, als so Spielverderber, Etepetete, das geht mir überhaupt nicht
wirklich. Das verstehe ich total. Eine Gesellschaft entwickelt sich weiter und das Gleiche sehen wir, wie unsere Rock'n'Roll-Helden alle misogyn sind und alle ein Frauenbild hatten, wo alle gefickt werden können und sie sind die Götter. Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter und das ist auch okay und das ist auch gut und das ist im Film so und das ist im Hip-Hop so und das ist im Rap definitiv so.
Aber
und
sie entwickelt sich ja leider auch zurück, wenn sie sich
das
weiter,
will ich nicht sagen.
Aber schau, reden wir mal über, ob es Pressefreiheit ist oder meinetwegen oder Abtreibung oder sonst irgendwas. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir immer mehr das auf diesen zivilisatorischen Errungenschaften immer wieder aufgebaut wird, sondern
nein,
wir müssen
wir
sie immer wieder,
ein.
Genau, wir reißen viel ein.
Absolut.
Und gerade momentan.
Aber was definitiv klar ist, dass wir zumindest in dem Aspekt, wenn man sich Popmusik und Rapmusik international und auch deutsch anguckt, das ist ein Riesensprung gemacht worden. Und die Musik und die Rapper, die jetzt erfolgreich sind und der Jargon hat sich verändert,
ja, okay.
Auf jeden Fall.
Interessant, okay. Rosalia hast du mitgebracht, dann sind wir endlich bei den Zweiflers. Aber wir spielen vielleicht erstmal den Song und sagen dann, was das für eine außergewöhnliche Serie ist, in der du da mitspielst, dein Bruder und du. Wie heißt der Song? Wer ist Rosalia und warum hast du dieses Lied ausgesucht?
Rosalia ist, glaube ich, die interessanteste. Also es ist ja Pop, mittlerweile Pop-Künstlerin, die es gibt momentan. Kommt aus Spanien, aus Lona und hat aber angefangen, Alben zu machen, die so Flamenco-inspired sind. Sie ist eine Wahnsinnssängerin. Ich war letztes Jahr auf dem Konzert mit meinem Bruder und sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist mega emotional, es ist episch. Man fühlt sich direkt angesprochen. Es sind sehr, sehr extreme Liebeslieder über Herzschmerz und alles, was dazu gehört. Und sowas für mich auch.
Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad.
Rosalía war das, mitgebracht von Aaron Alteraz. Die Zweiflers ist eine doch sehr ungewöhnliche Serie, die seit Anfang Mai in der ARD-Mediathek zu finden ist. 6 Episoden, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die ersten 2,5 gesehen und werde mir auch den Rest noch angucken, weil es mich gekriegt hat. Auch dank der Umsetzung natürlich, aber auch dank der Besetzung. Saffron Manikumba, wenn ich sie richtig ausspreche, eine Schauspielerin, die ich vorher noch nicht gesehen habe, die mir sehr gut gefällt, die deine Partnerin spielt. Martin Wuttke. Oh Gott, als Sigi. Martin war Ende des letzten Jahres hier. Sie können sich, oder Anfang dieses Jahres, Sie können sich die Hörbar mit ihm auch jederzeit nochmal runterladen. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein toller Gesprächspartner. Ja. Und eine
Meister
gute Rolle für ihn.
Faches.
Was für ein guter Schauspieler.
Besser geht's nicht.
Und man merkt auch, wie viel Bock er auf diese Rolle hat, wie er da steht mit diesem Mantel.
Ich habe ihn vorgeschlagen.
Auch wirklich?
Ja. Also
gut,
ich kenne ihn durch meine Mutter, die ihn sehr, sehr lange kennt. Die kennt sich seit 40 Jahren.
Ja.
Ich habe seine Söhne und die ungefähr mein Alter sind. Und genau, und dann David Hadder, der Showrunner und Creator der Serie. Wir haben damals, als wir dann ganz viel zusammengearbeitet haben, ich habe viel mit ihm zusammengearbeitet an Besetzung und thematischen Sachen. Und
war eine gute Idee von dir.
Das ist, wenn du jemanden möchtest, der das füllen kann.
Er hat das gefüllt.
Dann auch musst du den Chef holen.
Sunny Melles.
Auch zum Beispiel.
Wunderbar, wunderbar.
Ute Lemper. Das meine Lieblingsschauspielerin.
Ja, sie ist so gut.
Ja, es ist unfair. Es ist interessant mit Sunny, also sie spielt ja meine Mutter. Und wir haben vor allem später in der Serie sehr, sehr viele Konflikte und auch sehr emotionale Sachen, die wir miteinander zu tun haben. Wir haben uns auch oft in die Haare bekommen beim Drehen.
Also wirklich?
Ja, voll. Und Sunny ist eine sehr, sehr, sehr große Persönlichkeit und Und wir haben beide ein gewisses Ego und sind da irgendwie aneinander gekarrt. Und sie hat aber irgendwann mich auch deswegen respektiert und weil wir auch gut miteinander gearbeitet haben und jetzt danach so was nebeneinander kann und haben die ganze Zeit nur gegackert und Händchen gehalten während der Premiere. Und das habe ich auch im Interview damals gesagt, das ist meine absolute Lieblingsschauspielerin. Sowas gibt's nicht oft.
Aber wie gut auch, dass du jemand bist, der mit dem man streiten kann und der offenbar nicht nachtragend ist und der, ja, weiß ich nicht, möglicherweise auch nicht so schnell verletzbar ist, dass er dann über bestimmte Sachen nicht mehr hinwegkommt. Denn ich beobachte gerade ein bisschen mehr, wie das eigentlich ist mit der Kunst oder der Kultur des Streits. Denn bei uns, also gesellschaftlich groß gerechnet, ist uns das abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob wir jemals besser waren. Vielleicht waren die Themen leichter und einfacher. Was meinst du?
Es ist ein mega interessanter Punkt. Also ich finde, Streitkultur im Privaten und Streitkultur als Gesellschaft sind beides Dinge, die sind mit das Wichtigste, was eine Gesellschaft zusammenhält und die Gesellschaft darauf vorbereitet für Krisenzeiten. Und im Privaten, um mal von einem zum anderen zu kommen, ist, ich kann gut streiten, meiner Meinung nach. Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich kann in einer Sekunde mich mit jemandem anschreien, in der nächsten Sekunde jemandem verzeihen und umarmen, sagen, ich liebe und das ist für mich damit auch gegessen. Und so war das auch in der Arbeit. Und das ist für Filme machen sehr wichtig, gerade wenn man so Familienkonflikte hat, wo es ganze Zeit darum geht, dass man gegenseitig einander verletzt. Also dysfunktionale Familien oder Beziehungen generell sind immer Auge um Auge, bis alle blind sind.
Und vor allen Dingen keine Aufheizphase, ne? Das geht gleich von 0 auf 100.
Geht von 0 auf 100 und man behandelt und man tut den Leuten, die man liebt, ja am meisten weh und oder lässt sich auch von denen am meisten verletzen. Und aber genau, man muss sich eben die Liebe den anderen Menschen und die Empathie und die Professionalität zumindest erhalten, dass man weiß, dass es Dinge gibt, die haben einfach nichts mit einem selber zu tun als Menschen, sondern das sind Dinge, das sind Themen und die werden hier ausgefochten, das ist Sport und danach umarmen sich die Boxer und das ist auch okay. Und das ist in der Gesellschaft uns leider abhanden gekommen. Das ist ziemlich traurig und das bereitet mir und wie dir und sehr, sehr vielen Leuten, glaube ich, sehr, sehr große Sorgen, dass wir in einer Mischung aus Internet und vielleicht der Komplexität der Themen, das glaube ich aber nicht. Die Themen waren vor 20, 30 Jahren und 60 Jahren mindestens genauso kompliziert. Aber wir haben verloren, die Komplexität einer Situation anzuschauen und gleichzeitig die American Debate, die Idee einer Debatte, dass Politiker und Kulturleute und die Gesellschaft sich über etwas streiten können, aber trotzdem den Respekt voneinander als Person nicht verliert. Das haben wir komplett verloren.
Ich würde nochmal wagen zu widersprechen. Ich glaube, dass die Gleichzeitigkeit großer Themen, vielleicht würden mir Historiker oder Historikerinnen jetzt auch widersprechen, vielleicht habe ich tatsächlich einen falschen Blick auf die Dinge. Viele Leute haben das Gefühl, dass jetzt alles gerade wie durch so einen Trichter kommt und zwar nicht nur nervige Sachen, sondern auch existenzielle Dinge. Mhm. Und wir sagen das hier gerade noch auf so einer relaxten Scholle. Mal sehen, wie lange das noch so weitergeht. Mhm. Hinzu kommt aber auch, und ich glaube, deswegen kann man es schlecht vergleichen, dass die Art der persönlichen Auseinandersetzung und des Austauschs durch die Digitalisierung einfach eine andere ist. Auch eine Unmittelbarkeit. Ich hätte doch niemals erfahren, was Doris P. aus Celle oder Stefan Z. aus Papua-Neuguinea denkt über
den Ukraine-Krieg denkt.
So, ja. Aber er zündelt oder Bots zündeln. Also das heißt, du kannst künstliche Meinungsarmeen, du kannst Propaganda, man muss jetzt gar nicht das ganz Große rausholen. Mhm. Du kannst auch als kleines Arschloch wirklich ganz viel kaputt machen. Und das konntest du, glaube ich, früher nicht. Menschen sind beeinflussbar. Und deswegen hast du plötzlich als jemand, der ganz dumm und ganz fies sein kann, ganz viel Macht.
Ich finde das Erschreckendes und das ist einer der Effekte der Kommentarspalte ist, man sieht einen Kommentar, jemand hat eine Meinung, ein anderer widerspricht, soweit so gut.
Das dritter ist, Kommentar, das Ganze da, fliegt in die Luft.
Vielleicht auch noch, und das ist ein ganz klassischer Form, das ist These, Antithese, Synthese, das ist ein ganz normales, das gibt es seit den Griechen. Soweit so gut. Dann kommt das vierte Kommentar und das geht an den Menschen, dass er sagt, ja, du bist, du stinkst und du bist hässlich und dann ist schon vorbei. Und das ist ein Teil der Debattierkultur, die wir verloren haben. Man muss auch, we agree to disagree. Mhm. Das ist auch völlig
total
in Ordnung.
Absolut.
Und eine Gesellschaft, eine Mehrheitsgesellschaft und eine Demokratie muss aushalten, dass wir alle nicht auf einen Nenner kommen. Das ist auch okay.
Ja.
Gleichzeitig müssen wir uns die Empathie und irgendwo den Respekt voneinander, der Würde voneinander bewahren, dass wir sagen, Ich stimme dir nicht zu. Wir könnten nicht unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist okay.
Und das ist dann vielleicht doch der gemeinsame Nenner. Wahrscheinlich brauchen wir müssen zurückkommen zu dieser Redewendung, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen. Denn dieser kleinste gemeinsame Nenner sollte sowas wie Respekt sein, tatsächlich. Genau. Ne? Ja. Und nicht kein Hass. In dem Moment, wo du dieses kein Hass als allgegenwärtiges oder als allgemeingültiges Gesetz hättest, würden die meisten Konflikte sich sofort in Luft auflösen. Es ist egal, ob es Misogynie ist oder ob es der Ukraine-Krieg ist, ob es der Nahostkonflikt ist oder die Taliban. Kein Hass mehr. So.
Genau, und das Ganze ist ja im Endeffekt, um zurück zum Privaten zu kommen, genau das Gleiche. Im Endeffekt löst man Konflikte im Zwischenmenschlichen dadurch, dass man entweder lösungsorientiert streitet oder immer sich den gemeinsamen Nenner bewahrt, dass man sagt, was immer wir tun, ist hier nicht, um uns gegenseitig zu verletzen, auch wenn wir uns missverstanden fühlen, sondern wir versuchen irgendwo einen Kompromiss zu finden, weil irgendwo lieben wir uns.
Ja.
Und wir respektieren uns und wir wollen, dass alle Menschen hier aus dieser Situation irgendwie glücklicher rausgehen. And we're not doing that very well at the moment.
No. Aber lass uns, bevor wir den nächsten Song spielen, bitte noch die Zweiflers zu Ende erzählen. Oder bis jetzt haben wir nur diesen beeindruckenden Cast aufgezählt und noch nicht mal ganz vollständig. Ute Lemper ist noch dabei. Und dann dieses wunderbare Ehepaar, das ich vorher nie gesehen habe, nämlich die Großeltern. Mike Burstein und Eleanor Reisser. Wird sie so ausgesprochen? Eine Frau, die doch um einiges jünger ist als ihre Rolle. Also 85 ist sie nicht, aber es ist ganz egal. Sie spielt wunderbar und ich finde, ihr alle spielt wirklich gut und deswegen freue ich mich auch, dass diese Serie nicht nur gesehen wurde, sondern eben auch in Cannes gesehen wurde. Das hat ja dann doch nochmal was anderes. Man hat auch gesehen, wie ihr ausgerastet seid, als euer Name verlesen wurde. Ja, toll.
Das war der Wahnsinn.
Was ist das für eine Serie? Beschreib mal.
Diese Serie versucht, auf den Grund zu gehen, wie es ist, in einer Familie zu leben, in einer Gemeinschaft. Und in diesem Falle ist es eine jüdische in Berlin, in Frankfurt. Aber im Endeffekt geht es natürlich um modernes jüdisches Leben und verschiedene Generationen und Konflikte. Aber im Endeffekt ist es ein universelles Thema zwischen Familien. Mhm. Ist mein Charakter, die Hauptrolle spielt, ist ein junger Mann, der in Berlin lebt und seine Familie hasst und sich selber und schwer depressiv ist. Und er lernt eine Frau kennen und macht ein Baby. Und die Großeltern haben ganz andere Sachen mit ihm vor. Und der Druck ist groß. Und es sind aber alles Dinge, die für jeden irgendwo gelten, egal in welcher Community man aufwächst. Und es ist sehr, sehr schwer im Leben zu wissen, wer man ist. Und es ist noch viel schwieriger zu entscheiden, wer man ist, wenn alle mitreden. Und es braucht Mut und Ruhe und Liebe und darum geht es in dieser Serie.
Kannst du das für dich beantworten, wer du bist? Weil letztendlich ist es ja doch, es ist ja so eine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das ist ja nie zu Ende, das geht ja weiter. Wenn du gerade denkst, du weißt, wer du bist,
dann... Das ist eine
Kür, ja. Das ist eine Metamorphose.
Aha. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut mittlerweile und bin wahrscheinlich noch nicht angekommen, aber ich denke auch nicht, dass es jemals passieren wird. Aber ich weiß ungefähr, wer ich bin und was ich brauche und was ich möchte und was mir fehlt oder wovon ich träume. Und wenn man diese Fragen sich regelmäßig stellt und beantworten kann, dann glaube ich, hat man schon einen relativ guten Gradmesser, wer man ist.
Ja, das glaube ich auch. Okay. Also die Zweiflers, ich möchte Ihnen diese Serie ans Herz legen und Aaron möchte es auch und er ist befangen, er spielt mit und Lenny eben auch, ihr spielt auch Brüder. Die Zweiflers seit Anfang Mai in der ARD Mediathek. So, Musik. Manu Chao hast du mitgebracht. Infinita Tristeza. Das Leben ist schön und kostbar als Stichwort dazu.
Ich finde, das ist die Stärke von Manu Chao, aber auch generell von, sagen wir mal, trauriger Musik, was auch immer. In jedem Gefühl, das es gibt im Leben, stecken beide Seiten des Gefühls. In Traurigkeit steckt Hoffnung und in Schmerz steckt Hoffnung, in Freude steckt Verlustangst und in Wut steckt Liebe. Und deswegen, es gibt viele Leute, die können keine traurige Musik hören. Weil es sie traurig macht. Und ich finde, traurige Musik macht mich eigentlich eher glücklich, weil ich weiß, dass aus dem Schmerz etwas Schönes kommt.
Люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий.
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans la...
Dies ist mein quietschender Mikrofonarm. Wollen Sie nochmal hören? Passen Sie auf. Das wiederum ist mein Gast, Aaron Altaras. So, und wir sind hier im letzten Gesprächspart, der Hörbarust. Aaron muss jetzt noch schnell ein paar Fragen vom Fragebogen beantworten und dann ist gut. Wann warst du zuletzt in einer Bank?
In einem Finanzinstitut?
Ja.
Boah. Jahre?
Gibt es ein Behältnis, in dem du Kleingeld aufbewahrst?
Ja. Ich und mein Mitbewohner haben so ein, wie nennt man sowas, wo man den Schlüssel hinlegt, da schmeißt man das Kleingeld hin.
Oh, das heißt Weed Posh, glaube ich sogar. Das heißt,
um seine
Taschen zu leeren.
Ja,
das ist der etwas, na, das ist der
auf
etwas
Umgangssprache.
Fast. gehen Pflanzen regelmäßig bei dir ein?
Überraschenderweise nicht, nee. Aber man muss sagen, ich hatte mal so eine Feige.
Oh, ich habe eine Schwäche für Feigen.
Ja, die sind
toll.
Ich hatte eine ganz, ganz, ganz große, die habe ich beim Holländer mal geholt vor vielen Jahren. Und die waren in meiner alten Wohnung hier in Schöneberg und die gingen fast über die Decke. Das heißt, man konnte in meinem Zimmer damals, hatte ich so einen Sitzkreis darunter, man hat sich unter dem Baum getroffen. Oh. Innen drin, das war echt der Hammer. Und dann bin ich nach Köln gezogen und sie hat den Umbruch nicht überlebt. Und das hat mir aber sehr weh getan.
Ja, das glaube ich.
Das tut weh.
Also eine Pflanze, die einen lange begleitet, verdammte Axt.
Vor allem, die war echt, das war ein Baum. Und die hat es irgendwie nicht verstanden. Sie hat es nicht verstanden, warum sie jetzt in Neukölln leben muss. Und aber wir haben bei uns eine große Ecke mit ganz, ganz, ganz vielen Pflanzen. Und überraschenderweise ist es die dunkelste Ecke des Raumes. Und da kommt nie Licht oder irgendwas hin. Und sie gedeihen alle wie, also irgendwas, ich weiß nicht, funktioniert da gut. Vielleicht so eine Schnecke, aber...
So eine Befeuchtungsschnecke wahrscheinlich, die nachts einfach von Topf zu Topf geht. Was schreibst du mit der Hand?
Schecks. Ideen. Aber ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen, deswegen mache ich mittlerweile an Notes im Handy.
Gibt es etwas, worauf du stolz bist?
Meine Freunde, ja. Meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Und meine Bachelorarbeit, die war auch gut.
Wovon handelte die? Nee, das finde ich gut. Nein.
Beides gleich
wichtig. Nein, das ist, hast du nicht gesagt.
Habe ich gedacht. Die ging um Riots, über Gewalt.
Also Aufstände.
Ja. Und ich habe eine sehr steile These gehabt, dass ich der Meinung war, dass ich durch den Film La Haine erklären kann, wie alle Aufstände auf der Welt funktionieren. Und immer, dass sie immer dem gleichen Rhythmus folgen. Und das habe ich dann 80 Seiten lang versucht zu beweisen.
4 Wochen Norwegen oder 4 Wochen Honduras?
Honduras.
Bist du leicht beeinflussbar?
Nein, aber ich bin sehr begeisterungsfähig.
Also
ich werde meine Meinung nicht ändern, aber ich freue mich drauf, sie zu ändern.
Ekelst du dich vor Schlangen?
Nein.
Eidechsen?
Nein.
Spinnen?
Ja.
Ratten?
Nein, ich habe gerade nämlich einen Film gedreht, wo ich in einen...
Here we go!
Smooth. Thank you, David Letterman. Nee, ich habe gerade einen Film gedreht, der in einem Techno-Club spielt. Der gesamte Film, ein Mann geht in den Club rein, ganze Nacht, und dann geht er wieder raus. Wir haben auf echten Partys gedreht. Und es gibt eine Sequenz in dem Film, wo ich durch einen, völlig auf Drogen, durch einen Lüftungsschacht gehe, in einem wahnsinnigen Rausch, und dann kommen mir 5 Ratten entgegen. Und das haben wir jetzt vor einem Monat gedreht. Und ich muss sagen, also das sind so dressierte Ratten, die sind mega süß. Eine ist mir ins Hosenbein hoch, das war dann doch ein bisschen komisch, aber die sind mega süß, ganz, ganz, ganz aufmerksam und
die sind ja sehr klug, ja.
Sind mega schlau, sehr, sehr vorsichtig, und ich hatte vorher einen gewissen Ekel vor Ratten und den habe ich jetzt nicht mehr, also war ich sehr leicht beeinflussbar.
Es ist ja auch wieder so, warum essen wir Gambas, aber keine Heuschrecken, warum mögen wir Eidechsen,
wir essen
Quatsch, Eichhörnchen, und, aber keine Ratten. Also letztendlich brauchen die einfach nur so puschelige Schwänze, und dann würden wir sie wahrscheinlich auch.
Man muss Tiere vermenschlichen, dann plötzlich mögen wir sie.
Und dann dieser Film mit Clemens Schick, wann kommt der raus?
Voraussichtlich, genau, Anfang nächsten Jahres. Also wir werden versuchen, damit auf eins... der schönen Festivals zu gehen und da unsere Premiere zu feiern. Es ist ein sehr, sehr besonderer Film, weil ich habe noch nie in der Art und Weise gedreht.
Warum? Was ist daran? Also mit
wir haben auf echten Partys gedreht, mit ganz normalen Gästen. Die Idee des Filmes war, Clubkultur und Techno und so darzustellen, wie er ist. Und weil alle, mit Ausnahme von 2, 3 Filme, die in Club und der Szene spielen, immer fake aussehen. Immer schwer anzusehen. Es gibt wenige Filme, die es geschafft haben. 120 BPM hat es vielleicht geschafft, ein französischer Film. Berlin Calling hat es geschafft. Und Berlin Calling hat es geschafft, weil sie die Szenen teilweise im Clubs wirklich einfach im Club gegangen sind. Sind mit einer kleinen Kamera morgens in Bar 25 gegangen und haben da gefilmt. Und mit der Idee sind wir reingegangen, diesen Film auch, und haben den gemacht. Und Nikias Christos und Victor Gosselewski, die beiden Regisseure, und die das geschrieben haben. Und genau, und wir haben mit echten DJs, wir haben auf echten Partys gedreht, das heißt, wir haben teilweise 15-Minuten-Sequenzen gedreht, wo kleine Kamera, ich komme in den Club rein, renne, lerne jemand kennen, gehe in den Darkroom, renne hoch, werde rausgeworfen, währenddessen ist ein ganz normaler Clubbetrieb, und ich glaube, das ist ein sehr guter Film.
Okay. Change This Pain for Ecstasy, Rex the Dog, ist das letzte Lied, das du mitgebracht hast.
Genau, der Song heißt Change Your Pain to Ecstasy. Es ist ein ganz großer Song aus der Rave-Szene. Mein Bruder, als er das letzte Mal im Berghain gespielt hat, hat ihn, weil er weiß, das ist einer meiner Lieblingssongs, als Closing-Song gespielt. Es war das Motto für den Film, den ich gedreht habe. Es ist generell ein Motto, dem ich folge. Ich liebe dieses Lied. Banger.
Das war's. Das ist und war Aaron Altaras. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. It's been my privilege.
Und wir sind ja noch nicht so ganz raus. Ich weiß nicht, kennst du Columbo? Kennst du die Serie Columbo, Peter Falk? Mhm. Und immer wenn er eigentlich schon raus ist, ne, dreht er sich an der Tür nochmal um und sagt irgendwas. Und manchmal hat das was mit seiner Frau zu tun. Und nie hat irgendjemand seine Frau gesehen, ja? Nie hat jemand seine Frau gesehen. Und so ein bisschen ist das jetzt zumindest in diesem Gespräch mit deiner Mutter, denn sie ist ja nicht hier, aber irgendwie ist sie ja doch hier.
Und zuletzt, ne? Was ist der Unterschied zwischen einem Pitbull und einer jüdischen Mutter? Der Pitbull lässt irgendwann mal los. Also ich meine, er hat es auch nicht leicht. Aber ich habe es auch nicht leicht.
Hallo Mama.
Also, liebe Grüße. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.